Börse aufs Ohr. Herzlich willkommen zum neuen GetTex-Podcast Börse aufs Ohr. Der Podcast, der nicht nur dein Depot zum Glänzen bringen wird. Und hiermit sind offiziell die Winterferien und der Winterschlaf beendet. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte euch heute wieder einen kurzweiligen Überblick zu den spannenden Themen aus der Finanz- und Börsenwelt geben. Und das mache ich heute zusammen mit meinem Gast, der in seinem Kinderzimmer mehr Aktiencharts statt Baywatch-Poster hängen hatte, bei Wind und Wetter an den Fußballplätzen des Niederrheins seine Stimmbänder gequält hat, immer gerne kühles Bier fotografiert und nach dem S-Broker dann 2004 zu HSBC kam. Herzlich willkommen, Matthias Hüppe.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Lars, und eine schöne Einleitung.
Und mein Name ist Lars Reichel von GetEx Exchange. Der Episode 2 gebe ich heute den Titel Vollgas. Was erwartet euch hier? Denn es soll sich ja wieder lohnen, dass ihr eure Zeit mit uns verbringt. Ich möchte euch wie immer ein kurzes, knackiges Marktupdate geben, den neuen GetEx Risk-Indizes unter die Lupe nehmen. Das Chart-Update bekommt ihr in der Rubrik Malen nach Zahlen. Wir haben wie immer Beauty-Tipps für euch. Unter Inside GetEx verrate ich euch, was es sonst noch so alles bei GetEx gibt. Und das Beste zum Schluss, die Rubrik Wünscht dir was.
Risiken und Nebenwirkungen.
Aber bevor es losgeht, muss ich euch noch vorab über Risiken und Nebenwirkungen aufklären. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder GetEx Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder die Nachbildung einer Anlagestrategie. Die Börse behält sich außerdem das Recht vor, den Umfang, die Nutzung des Podcasts und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder den Service einzustellen. Das war es genug der Formalitäten. Los geht's mit Matthias Hüppe und Lars Reichel. Hallo Matthias, als ich dich im Intro als Gast beschrieben habe, hätte ich dich auch Wiederholungstäter nennen können, denn du und dein Team, ihr habt dieses Mal zum 15. Mal in Folge den Preis des besten Anlegerservice bei den Zertifikat Awards in Berlin abgeräumt. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu und schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Lars, und danke der Vorschusslorbeeren an der Stelle. Aber mit den 15 haben wir natürlich schon wirklich eine schöne Serie, muss man sagen. Und Kundenservice, du hast es gesagt, das ist für uns, ich sage immer so schön, das ist für uns nicht die Pflicht, sondern die Kür, und freuen uns natürlich jedes Jahr, wenn das dann auch so der Jury auffällt.
Was natürlich unsere Hörer ganz besonders interessiert, ist, wie du in die Zertifikate-Bubble, in die Finanzblase damals reingekommen bist. Dein Lebenslauf liest sich ja einigermaßen klassisch. Du bist in Münsterland aufgewachsen, du hast einen Börsenstammtisch gegründet, also hattest du wohl mit Wirtschaft von früh was zu tun.
Ja, also das Lustige ist, ich meine, du hast am Anfang gesagt, dass mit den Baywatch-Postern und den Aktiencharts, also ich hatte quasi so Kursdiagramme dann, und ich kenne jetzt noch Hoppenstedt-Charts. Ich hatte vielleicht Glück, an der Schule hatten wir wirklich eine Börsen-AG, und da hatte ein Lehrer mit uns, also da haben wir schon kennengelernt, was passiert, wenn die Zinsen steigen, was machen die Aktienmärkte und vice versa. Also, und das hat mich von Anfang an fasziniert. Ich muss auch sagen, ich habe lieber statt auf dem Computer Jump'n'Run zu spielen, habe ich dann Oil Imperium und Co. gespielt, also eher diese Wirtschaftssimulation. Irgendwie war das schon immer so, war mir das so ein bisschen im Blut. Und dann nach diesem Börsenspiel mit Uni, ich habe dann wirklich auch im, ich weiß noch, damals als ich Zivi war, mit der Werkstatt im Krankenhaus, habe ich dann immer versucht, mit denen so ein bisschen Börsenspiel zu machen, mit den Leuten da und die da ranzubringen. Und wie du dann sagst, an der Uni war es natürlich dann schon so ein bisschen Eldorado. Dann konnte man dann, habe ich einen Börsenstammtisch gegründet, Münsteraner Börsenparkett dabei gewesen. Und irgendwie hat mich das von Anfang an immer fasziniert. Ich habe auch persönlich sehr viel getradet als Student. Das war immer für mich spannend. Und also bei mir lief NTV 24/7 fast, muss man sagen. Von daher, irgendwie liegt's im Blut,
ja. Weißt du noch, was dein erster Trade war?
Ja, mein erster Trade, also klassisch war es die Telekom-Aktie natürlich mit der Zeichnung, wobei so im Börsenspiel, da haben wir schon, also damals Planspielbörse, Goldaktien war so ein Thema, also das war dann simuliert natürlich, aber das waren schon so Themen, die ich dann auch gegen gespielt habe. Klar, mit der Telekom fing es dann an, und der neue Markt war natürlich damals verrückte Zeit.
Ich schließe mich an, auch mein erster Trade war die Telekom, wie sich's halt ganz klassischerweise gehört hat und mit allen verbundenen Erfahrungen, die dazugehören. Wie kam es denn dann, nach dem Abi hast du BWL studiert, wie bist denn du dann nach Münster und Granada gekommen? Ich sag Granada, nicht Grenada.
Nee, nicht Grenada, habe ich auch schon mal, das ist ein bisschen weiter weg. Nee, also Münster war natürlich, wie bin Münsterland aufgewachsen. Münster ist eine schöne Stadt, war nicht weit weg. Viele meiner, also wir haben auch gleich eine WG mit zwei Schulfreunden gegründet dort. Das war dann so ein bisschen, also ich sag mal so schön, es war weit genug weg, dass die Eltern nicht mal überraschend zum Besuch kommen können, aber es war nah genug dran, dass man zum Wochenende dann auch wieder, sag ich mal, so ein bisschen ins Hotel Mama zurückkommen konnte. Also von daher, das war so, warum Münster und auch die Uni ist auch wirklich gut, muss man fairerweise sagen. Und Granada war, ich habe gesagt, okay, willst du mal ins Ausland jetzt einfach so nach 4 Jahren Studium durch. Das, als Student hat man da noch andere Möglichkeiten, als wenn man im Arbeitsleben ist. England und Englisch dachte ich, naja, das ist jetzt so normal, mach mal eine Sprache, die man noch nicht kennt. Und da habe ich mich halt für Kurse eingeschrieben in Spanisch, weil ich Spanisch auch so interessant fand. Und ganz ehrlich, ich wollte eigentlich erst nach Sevilla und da war im Spanischkurs war jemand aus Sevilla und da habe ich gefragt, wie es denn, weil Granada erstmalig angeboten wurde im Rahmen von Erasmus, und da habe ich gefragt, naja, wie ist denn Sevilla und wie ist Granada? Und dann sagte die, also Sevilla kannst du toll feiern und kannst du toll studieren. Ich habe gesagt, und wie ist Granada? In Granada wird nur gefeiert und da habe ich gesagt, Granada.
Ja, ähnlich war es bei mir, zumindest mit Münster. Ich bin ja im mittelhessischen Gießen aufgewachsen und habe mich dann nach Frankfurt immerhin durchgeschlagen. Aber bis ich eine eigene Waschmaschine hatte, hat es auch noch ein bisschen gedauert. Also insofern, man konnte immer nach Hause fahren, wenn es angenehm
die hatten wir, werden sollte. Eine Waschmaschine hatten wir. Also da waren wir schon autark.
Okay, also Granada, kannst du noch Spanisch?
Un poquito, sí.
Un poquito, okay, gut. Weil du verbringst ja auch oft deine Urlaube in Spanien auf den Kanaren. Also da gibt's immer noch eine Verbindung.
Doch, also ich mag die spanische Mentalität, natürlich das Wetter und ich nutze das Ganze auch, man merkt, also ich bin dann nicht jemand, der an die Touristengegenden, ich bin dann eher der im Hinterland in kleinen Dörfchen lebt, wo man wirklich nur mit Spanisch überleben kann, aber das macht dann auch Spaß, also ich muss dann sagen, wenn man die Leute wirklich, und wenn man natürlich die Sprache einigermaßen mächtig ist, erlebt man die Länder oder jetzt auch die Kanaren ganz anders, als wenn man jetzt an den klassischen Touristen-Hotspots ist, wo da Schnitzelpommes, sage ich mal, auf der Speisekarte stehen.
Ja, glaube ich dir. Ähnlich ging's. Wir haben ein paar Parallelen. Ähnlich ging's mir mit Französisch, Frankreich. Ich war nie in den Hotspots, immer in der Provence beziehungsweise in der Bretagne, aber jetzt nicht da, wo der Bär gesteppt hat. Aber natürlich lernt man da Landleute und die Sprache ganz besonders gut kennen. Gut, in Granada fertig studiert. Wie bist denn du dann in die Finanzblase gekommen? Wie schafft man da den Link auch von der Iberischen Halbinsel wieder zurück?
Ich war da schon in der Finanzblase, muss man fairerweise sagen. Ich bin eigentlich über ein Praktikum damals bei, das hieß damals Pulsiv. Also ich hatte so die Wahl, das kam über meinen Professor, wurde mir dann angeboten, entweder bei Trinkhaus und Burkhardt ein Praktikum zu machen, also alteingesessene Privatbank auf der Kö, oder bei einer Dotcom, die zu gründen ist. Und das war so ein bisschen, kann man es für heute vergleichen, mit Fintech. Da war natürlich für mich ganz klar, ich gehe zu Dotcom, also bei der Gründung mit dabei. Und das war so der Start. Und mein Chef damals hat dann mich gleich quasi gefragt, ob ich nicht Werkstudent sein möchte. Und ich war sogar dann Produktmanager als Werkstudent, also hatte quasi festen Verantwortungsbereich dann eben auch für Zertifikate und Neumissionen beispielsweise. Und das habe ich dann auch 2 Tage die Woche mal gemacht, bin immer so von Münster nach Duisburg damals gependelt. Dann kam das Auslandsstudium. Da habe ich aber, war ich immer die ganze Zeit am Ball und dann gab's also sozusagen, als ich wieder zurück war, habe ich dann auch erstmal Vollzeit ein Vierteljahr gemacht. Da wurde dann eine Übernahme. Es war spannend und ich war dann immer schon drin und ich habe im Endeffekt mein damaliger Chef, ich war mit dem Studium fertig, habe, glaube ich, mittwochs meine letzte Klausur geschrieben und am nächsten Montag habe ich dann Vollzeit angefangen zu arbeiten. Das war also, ja. Ich muss sagen, am Ende habe ich eigentlich nebenbei studiert und die meiste Zeit, also 3 Tage die Woche gearbeitet und 2 Tage die Woche studiert. Das war für mich so vorgezeichnet. Also es macht mir auch heute noch, ich glaube, das ist das Wichtigste, es muss einem Spaß machen und das ist so das Ding, auch jetzt in meiner Freizeit, ich gucke mir Aktienkurse an, ich höre Podcasts über Aktien, das ist das Hobby zum Beruf in Anführungszeichen.
Was ist denn dein Lieblingspodcast in der Finanzbranche?
Der ist jetzt ganz neu, das ist natürlich der neue GetEx-Podcast.
Das war die richtige Antwort. Wie hast du dann den Sprung zu HSBC geschafft?
Das kam, jetzt wurde damals, also A, habe ich natürlich HSBC dann über Trinkhaus und Burkhardt kennengelernt, weil wir sehr eng zusammengearbeitet haben damals mit Pulsiv, weil es halt sozusagen auch eine Tochter dann war und HSBC ein Teilhaber. Und jetzt ganz ehrlich, wenn man dann damals so ein bisschen über den Handelsflur ging, für mich war natürlich immer, ja, beim Broker, das hat Spaß gemacht, aber für mich war immer so der Traum, als nächstes möchte ich eigentlich schon wirklich da auf dem Handelsflur sein. Du kennst das selber, du hast auch im Handelsflur gesessen und das war so für mich der große Traum. Und dann hat sich irgendwann klingelte das Telefon, als ich sogar nach Frankfurt gezogen bin, in der Erwartung, okay, der nächste Job wird dann Frankfurt sein. Ich hatte gerade meine Wohnung aufgegeben in Düsseldorf und gerade mein Makler in Frankfurt bezahlt. Und da klingelte das Telefon, ob ich nicht Lust hätte, nach Düsseldorf zu kommen. Und muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht lange überlegt und bereue diese Entscheidung auch nicht.
Ja, ich auch nicht. Ich freue mich natürlich, dass ihr das HSBC die Zertifikate auf GetEx listet. Die Zusammenarbeit ist, braucht man nicht drüber reden, sensationell. Und dass ihr oder dass du letztendlich mit deinem Team den Anlegerservice Award gewonnen hast und jetzt auch hier im Podcast nochmal unterstreichst, wie wichtig das Thema Aufklärung ist und wir dazu in der nächsten Benchmark kommen, weiß ich zu schätzen. Und das sehen wir und das sieht der Markt da draußen. Und ich hoffe, ihr auch an den Kopfhörern. Und du bist dann zu HSBC gekommen, bist nach Düsseldorf gezogen. Hobbys? Ich habe dich angekündigt, dass du auf den Fußballplätzen des Niederrheins dich rumtummelst. Ist das immer noch so? Oder werden die Kinder mittlerweile groß und spielen in der Kreisliga?
Ja, also jetzt muss man mal sagen, also ich habe zwei Kinder, ja, 14 und 10, die spielen beide Fußball. Der Niederrhein ist sehr lang, also der geht von der holländischen Grenze quasi bis kurz vor also bis Krefeld. Und die Distanzen sind dann also auch in der Kreisliga recht groß. Also das ist dann mal kein Problem, dass man eine halbe Stunde mit dem Auto fahren muss. Und ja, bei zwei Jungs ist es dann halt so, die haben immer zwei Spiele am Wochenende, dann sind auch noch zwei verschiedene Vereine. Da geht schon viel Zeit bei drauf. Und wenn ich jetzt wieder bei dem Wetter rausgucke und mich schon drauf freue, wenn ich dann morgen wieder bei 1 Grad Nieselregen anderthalb Stunden, dann es macht ja Spaß und es ist auch schön, aber unter uns manchmal so ein Hallensport ist jetzt gerade auch nicht schlecht.
Ich sehe schon, da muss der Tesla wieder an den Supercharger, damit du hin und zurück kommst bei den ganzen Distanzen und der Zeit.
Ja, die Standheizung macht sich echt bewährt.
Matthias, danke fürs erste Interview. Wir hören uns gleich nochmal.
Ja, bis gleich.
Plötzlich Börse, ein Marktupdate.
Was hat sich sonst noch so getan? Jetzt ist das Jahr noch relativ jung. Im DAX habt ihr es gesehen, plus 4%. Wir haben ein neues All-Time-High bei 2700 markiert. Also ein grundsolider Superstart, losgekoppelt von den Geschehnissen, von den Erwartungen, vom Sentiment in Amerika. Der S&P mehr oder weniger flat, der Dow flat, Nasdaq flat. Also insofern behaltet bitte, und ich werde auch beide Märkte sowohl in Europa als auch in Amerika im Auge behalten, wie sich die Korrelation hier weiter verhält.
Risiko. Danger. Die GetEx Risk Indizes.
So, nachdem ich euch in Episode 1 die neuen GetEx Risk Indizes vorgestellt habe, schauen wir uns jetzt einmal kurz die aktuelle Entwicklung der Indizes an. Ziel war es und Ziel ist es nach wie vor, die Börsengeschäfte auf GetEx zu visualisieren, um euch einen Aufschluss darüber zu geben, ob aktuell höhere Risiken eingegangen werden oder vorsichtiger agiert wird. Die kurzfristigen Varianten werden alle 3 Minuten berechnet, langfristig alle 60 Minuten und ihr könnt in Kürze auch alle 4 Indizes, sowohl Euro Intraday Long Term als auch US Intraday Long Term mit 4 eigenen Wertpapierkennnummern in Kürze direkt verfolgen. Ich spoilere schon ein bisschen, ich erzähle euch nachher mehr, was es damit auf sich hat. Was ich allerdings gesehen habe, ist, dass sich der langfristige Europa-Index von Anfang des Jahres plus 0,21 auf mittlerweile minus 0,07 verändert hat. Also hier auch über die letzten 2 Tage vom leicht positiven plus 0,06 jetzt ins Negative gedreht. Also hier auch der europäische Flow mahnt zur Vorsicht. In langfristigen US-Index von 0,19 Anfang des Jahres auf minus 0,16, also deutlich negativer gedreht. Auch hier weitere Vorsicht geboten und Fear and Greed von 33 auf 27 minus 18%. Also auch hier mehr Vorsicht. Haltet die Augen offen. Passt auf eure Long-Positionen auf. Untermauert wird das Ganze noch vor allen Dingen im US-Bereich, was wir jetzt in der jungen Jahresperiode in den ersten 2 Wochen dieses Jahres im Vergleich zu den ersten 2 Wochen letzten Jahres gesehen haben, ist ein deutlicher Ansprung der US-Aktivitäten, sowohl auf der Aktien- als auch auf der Zertifikate-Seite. Es wurden 66% aller Trades in den ersten 2 Handelswochen in US-Werten bzw. auf US-Basiswerte gehandelt. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur gleichen Periode des letzten Jahres. Also auch hier Interesse in Amerika, aber unter Berücksichtigung des negativen, leicht negativen, langfristigen US-Risk-Index. Passt auf eure Long-Positionen auf. Matthias, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, den Markt zu shorten? Für dich als Emittent?
Ja, für mich als Emittent, also natürlich, klar, Zertifikate sind natürlich eine Möglichkeit und das ist ja auch das Schöne. Wir sagen ja immer, wir haben für jede Marktmeinung das passende Produkt und du hast schon gesagt, Short, man kann natürlich, ich sag mal, das Ganze spekulativ machen, beispielsweise mit Open-End Turbos, die dann eben Short sind, wo man also quasi an fallenden Kursen positiv partizipiert und entsprechend des Hebels dann um das Ganze verstärkt. Dann den Klassiker, sage ich mal, der auch sehr stark zur Absicherung genutzt wird, sind natürlich einfach die Optionsscheine, wo ich dann eben auch einen Short-Optionsschein wähle und dann eben auch mich gegen Kursverluste absichern kann, das dann eher auf einen längeren Zeitablauf. Und natürlich kann ich auch bei den Anlageprodukten, dann gibt es die sogenannten Reverse-Cap-Bonus-Zertifikate, wo ich einfach sage, da ist es vielleicht nicht so, dass ich unbedingt auf einen fallenden Markt setze, sondern eher sage, naja, der Markt wird nicht mehr so stark steigen und eventuell doch eher fallen.
Also kein Wunder, dass das meistgehandelte Zertifikat des letzten Jahres 2024 ein Open-End-Turbo-Short auf den DAX war. Nicht von HSBC, von einem anderen Emittenten, aber zumindest der Produkttyp auch hier sehr stark nachgefragt im letzten Jahr. Lass uns aber gleich nochmal detaillierter drüber sprechen.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
Aber zuvor haben wir wieder einen Special Guest, nämlich den Mann, der im Titel Chart-Doktor trägt, Jörg Scherer von HSBC. Danke Jörg, dass du heute wieder dabei bist in der zweiten Episode unseres GetEx-Podcasts Mal nach Zahlen und du uns als Experte zur Seite stehst.
Danke Lars, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Jörg, nachdem du ja am 7.1. in deine Glaskugel zum charttechnischen Ausblick 2025 geblickt hast und diese Woche in München bei der DZB-Tour mit Applaus gefeiert wurdest, freut es mich umso mehr, dass du heute hier im Podcast bist und deine Einschätzung für das junge Börsenjahr 2025 bei einem DAX-Stand von über plus 2% mit uns teilen wird. Und insbesondere möchte ich gern mit dir auf dieses Thema Sentiment eingehen, Emotionen an der Börse, vermutlich gerade auch in Amerika. Dann würde mich natürlich auch dein Ausblick zum S&P und DAX interessieren. Und einen habe ich noch im Köcher, den schieben wir danach. Jörg, danke sehr, dass du da bist.
Ja, sehr gerne. Emotionen war das Stichwort, ja. Sentiment, Psychologie. Ganz wichtiger Einflussfaktor an der Börse und bei Erstellung des Jahresausblicks bin ich bei einer Sentimenterhebung aus den USA hängen geblieben. Da sind tatsächlich 78% der Teilnehmer der Meinung, dass in 2025 die Emotionen, die Psychologie eine größere Rolle an den Börsen spielen wird, als das im vergangenen Jahr der Fall war. Und Lars, ich habe die Probe auf Exempel gemacht. Einmal in unserem Privatanleger-Jahresausblick-Webinar eine vierstellige Anzahl von Teilnehmern. Es ist fast eine Punktlandung geworden. 77% der Teilnehmer hierzulande oder diesseits des Atlantiks waren der Meinung, mehr Emotionen in 2025. Und das ist vielleicht ein erster Punkt, den man festhalten kann. Ja, wenn die Emotionen einen größeren Raum einnehmen, dann gibt es an der Börse vielleicht auch mal größere Ausschläge. Und deswegen wird 2025 möglicherweise nicht ganz so ruhig, nicht ganz so glatt über die Bühne gehen wie die beiden Vorjahre. Also, don't get used to it.
Ja, aber Merola ist ja wieder interessant für uns.
Absolut. Und ja, bietet Chancen, nicht nur Risiken. Das ist auch ganz klar. Ein wichtiger Punkt, was beim Sentiment aus meiner Sicht noch eine Rolle spielt, ist, dass auch die Positionierung eine andere ist. Ja, wenn ich das sozusagen Revue passieren lasse, den Jahresausblick für 2024, da war das eine gänzlich andere Ausgangslage. Und ja, Lars, jetzt geht so ein bisschen ans Eingemachte. Ich habe eine Statistik ausgewertet von der CFTC. Das ist eine amerikanische Aufsichtsbehörde, die die Positionierung und das Halten von großen Future-Positionen für verschiedene Marktteilnehmer veröffentlicht. Und eine Kategorie sind, Lars, du und ich, die Kleinspekulanten. Ja, und die sind für den S&P 500 so stark long positioniert wie niemals zuvor. generell 2024 ja das Jahr der Allzeithochs. Also hier ein weiteres Allzeithoch. Ja, das ist ein Aspekt, der dem Techniker eher Sorgenfalten bereitet, weil wenn alle Anleger, insbesondere die Kleinanleger, bereits gekauft haben, dann fallen sie eben auch als zukünftige Nachfrager der Aktien aus. Und das aus meiner Sicht eher ein Hemmschuh und ein Belastungsfaktor. Und es gibt noch eine weitere Dimension bei dieser Statistik, bei diesen CFTC-Daten. Binnen ja 13, 14, 15 Monaten haben die kleinen Spekulanten ihre Netto-Short-Position vollständig abgegeben und wie gesagt diese rekordhohe Netto-Long-Position aufgebaut. Also auch, ich sag mal, in ganz kurzer Zeit nochmal relativ viele Marktteilnehmer auf den fahrenden Zug aufgesprungen und ja, vielleicht deren Risikotragfähigkeit, deren Stressresistenz, die könnte dann mal auf den Prüfstand gestellt werden, wenn der Markt mal tatsächlich 3, 4 oder 5% korrigieren sollte. Also das ist ein Punkt, den man im Hinterkopf haben sollte.
Eieiei, also jedermanns Rallye sozusagen, alle sind dabei, alle sind long, keiner ist short und mehr Wohler, uiuiui, oder?
Ja, jedermann Rallye ist ein gutes Stichwort, gerade sozusagen der Punkt US-Aktien laufen, US-Technologiewerte laufen. Das ist schon ein Trend, der uns sehr lange begleitet, sehr weit getragen hat. Und man hat den Eindruck, der mittlerweile auch von mehr und mehr Marktteilnehmern sozusagen verinnerlicht wurde, ja, und möglicherweise auch dazu verleitet, einfach fortgeschrieben zu werden.
Aber wie ist denn deine Einschätzung jetzt gerade nach den letzten zwei Bullenjahren? Geht das so weiter? Alle sind long, jeder ist dabei, keiner ist short, 2 Jahre in Folge bullish. Was kommt denn jetzt?
Ja, dazu haben wir eine schöne Auswertung gemacht und das mache ich im HSBC Daily Trading, also in meinem börsentäglichen Newsletter, mir regelmäßig zur Aufgabe auch mal, ich sag mal, in die statistische Glaskugel zu blicken und Sachen auszuwerten. Und konkret haben wir für den S&P 500 untersucht, was passiert im Folgejahr unter der Vorbedingung. Die beiden vorangegangenen Jahre haben Kurszuwächse größer 40% gebracht. Klammer auf, sowie 23, 24, Klammer zu. Und interessanterweise ist das tatsächlich ein Hemmschuh. Und zwar in der Mehrzahl der Fälle bringt das Folgejahr nach so einer Bilderbuch-Rallye im Vorfeld tatsächlich Kursverluste. Ja, also die Trefferquote liegt unter 50%. Und das ist auch schon mal ein absolutes Highlight, wenn man bedenkt, ich habe die Daten seit 1928 ausgewertet, also fast 100 Jahre zurückgeblickt. Und dann gibt es natürlich logischerweise aufgrund des Bullenmarktes an den Aktienmärkten mehr konstruktive, mehr positive Jahre als entsprechend negative Pendants. Und das ist was, was wir jetzt in der Auswertung sozusagen zeigen konnten. Achtung, wenn es so gut gelaufen ist, dann ist diese Annahme mehr Bullenjahre nicht mehr richtig. Und der zweite Hemmschuh ist der, wenn man den S&P auswertet über den Zeitraum seit 1928, dann können die amerikanischen Standardwerte mittlerweile um fast 8% pro Jahr im Durchschnitt zulegen. Wenn wir aber so gute Vorjahre hatten, dann schmilzt dieser Kurszuwachs zusammen auf 1,2%. Das heißt, Lars, die guten Vorjahre 23, 24, die sind einmal Belastungsfaktoren, was die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Notierungen betrifft, und sind Belastungsfaktoren, was die zu erwartende Rendite in der Zukunft betrifft. Und deswegen mein Credo so ein bisschen realistische Erwartungshaltung. Das tut uns, glaube ich, ganz gut zu Beginn des Jahres 2025.
Ja, danke für deine Einschätzung, Jörg. Und ich werde ein bisschen spoilern. Ich werde nachher noch in unsere Rubrik Risiko auch das Ganze mit den GetEx Risk Indizes untermauern. Aber deine Ansicht teile ich in dem Punkt vermutlich.
Ja, das ist ja bestens, wenn die GetEx-Risikoindikatoren da sozusagen auch nochmal für eine Bestätigung sorgen.
Wären sie, ja. Also im Hinblick auf Amerika, jetzt die Vereidigung des neuen Präsidenten, eine Zurückhaltung auf der institutionellen Seite, mehr Volatilität, zwei Bullenjahre, zuvor? Wie geht's dieses Jahr weiter? Alle sind dabei, alle sind long. S&P zum Jahresstart, hat er sich so verhalten, wie du es jetzt erwartet hattest?
Ja, in den zyklischen Überlegungen US-Nachwahljahr ist es tatsächlich ein recht verhaltener Start, was sozusagen das zyklische Ablaufmuster nahelegt. Da haben die amerikanischen Märkte eigentlich ganz gut sich daran gehalten. Aber S&P 500 ist wirklich ein gutes Stichwort. Das ist nämlich für mich wirklich ein Bilderbuchchart, ein Lehrbuchchart, und zwar für die Bullen gleichermaßen wie für die Bären. Ja, wenn man sich das im Monatsbereich anschaut, also eine langfristige Chartbetrachtung, dann ist es logischerweise immer noch ein absolut intakter Aufwärtstrend. Weil, Lars, das ist auch ganz wichtig, mir als Techniker, wenn wir über Sentiment, über Positionierungsdaten gesprochen haben, dann laufe ich fast so ein bisschen Gefahr, dass ich zu negativ klinge. Deswegen ganz wichtig, der zugrunde liegende Aufwärtstrend ist immer noch intakt. Aber, und das ist sozusagen ein weiterer Punkt, vielleicht ein bisschen zurückhaltender zu werden, es ist auch ein Schlüsselchart für die Bären. Der MACD im Monatsbereich, einer meiner Lieblingsindikatoren, ganz klassischer trendfolgender Indikator, den wirklich viele technisch motivierte Investoren und auch Privatanleger beachten. Der notiert im Monatsbereich so hoch wie niemals zuvor. Also auch hier ein Allzeithoch zeugt davon, dass der Trend uns schon lange begleitet und auch schon sehr weit getragen hat. So, noch kein Ausstiegssignal, stand heute am Mitte Januar, ja, aber es wird ein Chart sein, den der Jörg Scherer im Jahresverlauf sehr genau beachten wird. Wenn es hier zu einem negativen Schnittmuster kommt, dann werden wir das im Daily Trading kommunizieren. Oder vielleicht können wir den Ball auch mal in einer zukünftigen Podcast-Folge aufgreifen.
Sehr gerne, und ich habe dann auch ein Auge drauf. Danke dir. Aber wie passt denn das jetzt zum DAX, der jetzt ein All-Time-High markiert hat? Sind wir da jetzt komplett losgekoppelt? Also höhere Volatilität im DAX, ja, ist verständlich aufgrund der Zusammensetzung. Aber ansonsten schauen ja europäische Investoren auch über den Teich.
Ja, absolut. Und wir werden uns nicht von den Amerikanern freimachen können. Was wir jetzt auf den ersten Metern des Jahres, was tut ja auch vielleicht ganz gut, ja, europäische Aktien, der DAX läuft mal ein bisschen besser als ihre amerikanischen Pendants. Also wir haben nicht nur beim DAX ein neues Allzeithoch, der Eurostoxx mit einem sehr schönen Ausbruch. Da ist es leider noch kein Rekordlevel. Aber DAX ist auch dahingehend ein bisschen besser. Man kann ein Kursziel ableiten für die deutschen Standardwerte von 21.000 Punkten. Das ist abgeleitet aus einer langfristigen, trendbestätigenden Formation. Und dieses Kursziel von 21.000 Punkten, das deckt sich ganz gut mit einer Trendlinie im Monatsbereich, die ihren Ursprung im Jahr 2007, 2008 hat, über die Hochpunkte von 2015 gelegt. Und dann bietet diese Trendlinie eben auch Raum bis 21.000 Punkte. Das heißt, Lars, wir haben im DAX erstmal ein neues Rekordlevel, ist ein gutes Signal für den Techniker, und wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Aber auch in Deutschland und generell für die Aktienmärkte sehe ich ein deutlich erhöhtes Korrekturrisiko oder generell. Ich glaube, wir haben auch ein paar Investoren mit an Bord, die beide Dip-Mentalität wirklich verinnerlicht haben. Und deswegen, glaube ich, werden wir im Jahresverlauf eine Korrektur bekommen, die den Namen auch verdient hat. Und wenn ich das konkret in Zahlen fassen darf, ja, dann ist das für mich auch eine Korrektur 10% plus, also zweistellige Korrektur. Das ist das, was man irgendwo mit in seine Szenarien einfließen lassen sollte.
Super, vielen Dank.
Sehr gerne, Lars. Und ich muss dann los. Ne?
Warte mal, Moment mal. Einen habe ich noch. Silber, du hast gesagt im letzten Podcast, wir sollen uns die 30-Dollar-Marke im Auge behalten. Ich habe es im Auge behalten, ich habe es aber nicht gefunden. Was war denn da los?
Ja, Lars, ist ein gutes Recht, mich auf Silber festnageln zu wollen. Ja, ich hatte im letzten Podcast zu Recht die 30er-Marke und die Bedeutung der 30er-Marke gehighlightet. Wir haben andiskutiert, oberhalb von 30 einen Jahresschlusskurs zu bekommen. Das wäre technisch nochmal ein ganz großes Ausrufezeichen. Leider, Lars, ist das Jahr nicht am 15.12. zu Ende, sondern erst tatsächlich am 31.12. Haben wir also den Jahresschlusskurs oberhalb von $30 leider nicht ganz geschafft. Aber man muss ja noch Ziele für das neue Jahr, für 2025 haben. Und Silber schickt sich ja jetzt an, nochmal die $30-Marke tatsächlich zu attackieren und möglicherweise nachhaltig rauszunehmen. Und vielleicht ganz kurz zur Erinnerung, die $30-Marke, das war das doppelte Untertassenmuster, das wir in der letzten Folge besprochen haben. Also eine ganz langfristige Formation, doppelte Untertasse deswegen, weil die letzten 4 Jahre seit Corona auch eine mittelfristige Untertassenformation bilden. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Wer also sozusagen die Bedeutung der 30er-Marke nochmal bestätigt sehen möchte, der bekommt aktuell durch die 200-Tages-Linie, die bei $30.01 pro Unze verläuft, eine zusätzliche Bestätigung. Also da nochmal ein Beweis, dass das eine Marke ist, auf die du mich gerne auch in einer der zukünftigen Folgen nochmal drauf ansprechen kannst. Und last but not least, schaffen wir es nachhaltig, die Marke rauszunehmen, ist Silber aus meiner Sicht eine spannende Asset-Klasse im neuen Jahr. Und dann kann man charttechnisch auch wirklich ordentliches Anschlusspotenzial ableiten. Und dann erwarte ich beim Edelmetall, beim kleinen Bruder des Goldes oder beim Gold des kleinen Mannes auch tatsächlich neue Mehrjahreshöchststände.
Ich habe die Augen drauf, ihr habt die Augen drauf an den Kopfhörern draußen. Schön, dass du wieder dabei warst, Chartdoktor. Wann haben wir die Möglichkeit, dich das nächste Mal live zu sehen außerhalb deiner Newsletter?
Ja, also unsere Roadshow, die Südschiene, haben wir abgearbeitet. Aber die Republik hat ja mehr zu bieten als München, Stuttgart und Frankfurt. Das heißt, die nächste Woche geht's dann nochmal in die Hauptstadt und nach Hamburg. Also die Analysten gerade zu Jahresbeginn, das ist ja das fahrende Volk der Neuzeit. Von daher gibt's ganz sicher Gelegenheiten dazu.
Wunderbar. Dann besucht Jörg in seinem Wohnwagen im Chartdoktormobil in Berlin. Den Link zur Anmeldung schicke ich euch in die Shownotes. Jörg, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich lass dich.
Sehr gerne. Danke, Lars.
Oh, what a beauty!
Beauty-Tipps. Mehr Glow für euer Depot.
So, dann nehme ich doch mal den Ball aus der vorherigen Benchmark auf, Matthias. Open-End Turbos, meistgehandelter Produkttyp 2024. Wie spielt denn diese Produktkategorie bei euch, bei HSBC? Welche Rolle spielt die?
Also bei uns ist es auch die meistgehandelte Produktkategorie, das muss man schon sagen, mit Abstand. Ich glaube, der Grund ist einfach, weil diese Produkte sozusagen am leichtesten zu verstehen sind. Ich muss einfach einen Hebel definieren und dann nehme ich einfach die Entwicklung, wenn ich jetzt long, also auf steigende Kurse sehe und ich habe einen Hebel 10 und die Aktie oder Index steigt um 2%, habe ich 20% gewonnen, fällt er um 2%, habe ich 20% verloren. Das ist sehr schnell und sehr einfach nachvollziehbar. Da ist es dann, wir kennen es ja von den Optionsscheinen, da kommen die Griechen, da ist es schon ein bisschen schwieriger, komplizierter und sie eignen sich halt auch für sehr kurzfristige Zeitpunkte. Du hast es ja jetzt gesagt, das meistgehandelte Produkt Short letztes Jahr, kann man ja ein bisschen sagen, war ja genau falsch eigentlich. Der Markt ging ja hoch. Es kann aber sein, dass es genau in den Phasen, wir denken mal an den 5. August oder ähnliches war, dass das Produkt genau da eingesetzt hat, wo es vielleicht für 1-2 Tage funktioniert hat. Und das ist vielleicht das Spannende. Ich kann rechts oder links, ich kann long oder short gehen. Und mit Turbo kann ich ganz schnell meine Meinung ändern. Das ist schon sehr, sag ich mal, transparent nachvollziehbar.
Ihr emittiert ja auch Intraday. Intraday vor allen Dingen auch im Open-End-Turbo-Bereich. Das heißt, eure Produkte Palette ist quasi immer aktuell, immer auf das aktuelle Niveau angepasst.
Genau, also das ist, glaube ich, so ein bisschen, wir sind kein Freund davon, ich sage es mal so schön, mit Schrot in den Wald zu schießen, einfach 1000 Produkte zu imitieren, zu gucken, was morgens dann der Markt macht. Dann eröffnen wir noch 50% höher, dann sind alle Produkte, die short sind, sozusagen sofort ausgenockt, bevor sie überhaupt wirklich da waren. Sondern wir sagen immer, wir warten dann mal, was der Markt eröffnet und imitieren dann. Und das muss man sagen, das ist ja das Tolle, was technisch heute so schnell geht, jetzt auch bei GetEx. Wenn wir emittieren, dauert es 5 Minuten in etwa, bis das Produkt dann auch handelbar ist. Also wir reden davon von, ich drücke auf den Knopf bei uns im Handelsraum, das Produkt ist dann quasi handelbar 5 Minuten später über die Plattformen, die dann beispielsweise GetEx angeschlossen sind, die Broker. Das macht es viel einfacher, als wenn man sich einen Tag vorher sagt, wir emittieren einfach jetzt mal 500 Produkte und 250 Produkte werden am Ende bei der Eröffnung wahrscheinlich gar nicht mehr handelbar sein.
Was ist denn eigentlich das besondere Merkmal von den Open-End-Turbos im Vergleich zu den Laufzeit-Turbos? Also klar, sie haben keine Fälligkeit, aber was müssen denn die Anleger, was muss ich als Anleger da noch besonders beachten?
Ja, beachten muss ich, wenn ich so ein Produkt mit Fälligkeit habe, dann sage ich, dann zahle ich ein bisschen mehr, dann zahle ich ein Aufgeld. Das ist im Endeffekt, weil das ist ja immer eine Finanzierung, die ich mache, wenn wir jetzt mal von den Long-Produkten sprechen. Ich kriege ja implizit sozusagen einen Kredit für Wertpapiergeschäft. Das muss ich also Zinsen für zahlen und der Emittent erhebt auch eine Marge. Beim Open-End-Turbo weiß ich nicht, ob der eine Minute, ein Tag, 10 Jahre rein theoretisch notiert. Das hängt dann vom Basiswert ab. Da weiß ich also auch gar nicht, wie viel Kosten anfallen. Und deswegen werden über Nacht die Kosten berechnet. Das heißt, wenn man sich so ein Open-End-Turbo anguckt, die haben auch manchmal ganz komische Knockout-Schwellen. Die haben dann eben 20.374,58 und am nächsten Tag haben sie 20.374,57 beispielsweise. Da werden abhängig von den sozusagen, wie lang man investiert ist, jede Nacht die Finanzierungskosten reingerechnet plus die Marge des Emittenten. Und wenn man also lange drin ist, zahlt man sozusagen auch lange Zinsen. Wenn man nur einen Tag drin ist, zahlt man nur für einen Tag Zinsen. Wenn man für 10 Tage drin ist, zahlt man für 10 Tage Zinsen. Und da kommt dann immer ein bisschen mein Einwand. Man sollte mal ein bisschen auf die Zinsen gucken. Ich finde das ganz lustig bei den Emittenten. Also wenn ich einen Hauskredit mache und einen Anbieter für einen Kredit würde 2% mehr verlangen als der andere, würde ich sicherlich nicht mit dieser Bank den Kredit abschließen. Bei den Open-End-Turbos gibt es auch diese Preisunterschiede. Kann man eigentlich recht gut über die Webseiten der Emittenten feststellen.
Also genauer hinschauen lohnt sich auch da. Und wie immer, wichtig ist es, nur das zu handeln, was man auch wirklich versteht.
Ja, das ist Regel Nummer 1. Also bitte niemals, das ist ein heißer Tipp. Und man ist selbst für sich verantwortlich, seine Entscheidung. Und bitte, ich sag's immer, wenn ich es nicht verstehe, nochmal versuchen, das ist vielleicht, lass ich's mir nochmal erklären, aber was ich nicht verstehe, sollte ich nicht kaufen. Und was ich auch mal gerne sage, wenn ich es glaube, zu verstanden zu haben, sollte man versuchen, jemand anderes es auch zu erklären. Gerade wenn man so die Scams in der Vergangenheit anguckt, die waren dann doch im Nachhinein, wenn man sich das dann angeschaut hat, eigentlich, wenn man es versucht hätte, jemand anders zu erklären, hätte man schnell festgestellt, dass es doch ein bisschen zu gut klingt, als dass es wahr sein könnte.
Ja. Auch hier von GetEx, es gab ja am 30.12. oder wie jedes Jahr am 30.12. verkürzte Handelszeiten, aber auch hier an die Investoren von Open-End-Turbo-Zertifikaten oder an die Trader, K.O.-Events können auch nach Börsenschluss stattfinden, nämlich wann?
Die sind immer in Abhängigkeit von der jeweiligen Referenzbörse. Also wenn ich natürlich eine US-Aktie habe, die an der NYSE notiert, dann entscheidet natürlich auch der Kurs an der NYSE. Und du hast es jetzt angesprochen, der 30.12. Das ist dann wieder so ein Punkt, wo man dann sagen muss, die deutschen Börsen machen da um 14 Uhr Schluss. Ich glaube, alle Broker, alle Emittenten, alle haben darauf hingewiesen, alle Börsen haben es gesagt. Es hat aber trotzdem nicht jeder mitgekriegt. Naja, und wenn man dann um 15 oder 16 Uhr, und wir haben ja nochmal so einen kleinen Dip zum Ende erlebt, verkaufen möchte, aber die deutschen Börsen, jetzt haben wir normalerweise 8 bis 22 Uhr. Am 30. muss man den Börsen vielleicht auch mal erlauben, weil im Hintergrund, es werden alle Limite gelöscht etc. Da passiert viel. Es ist nicht so, dass die jetzt am 30.12. die Sektkorken knallen, sondern im Backoffice passiert dann noch sehr viel. Man muss sich diese Zeit nehmen. Und dann ist es halt natürlich dann so gesehen schade, dass man nicht mehr handeln kann, aber das sind die Börsenchancen. Deswegen, du hast es gerade angesprochen, muss man sich auch informieren. Gleiche gilt ja für Rohstoffe, Gold, Öl, Devisen. Die werden 24 Stunden, 7 Tage die Woche mehr oder weniger gehandelt. Wir sind schon lang mit den Handelszeiten, aber wir machen nicht 24/7. Also kann ich auch ein Knockout-Event haben während der Handelszeiten, außerhalb der Handelszeiten des Produkts, beispielsweise in GetEx.
Für uns als Börse, als GetEx ist natürlich die Handelsqualität ausschlaggebend. Für dich als Emittent, für euch als Emittent natürlich auch. Was ist denn da das wichtigste Kriterium, was du dir intern aufgelegt hast, um den Kunden beste Handelsqualität zu bieten?
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach die Verlässlichkeit. Also ganz ehrlich, bei den Volatilitäten, die wir normalerweise jetzt erleben, in letzter Zeit ist es eigentlich relativ einfach für die meisten Emittenten zu handeln. Entscheidend ist es dann eher, wenn die Volatilität mal hochgeht. Also der 5. August war wieder so ein Zeitpunkt, wo es dann plötzlich kurzfristig ja exorbitante Volatilitäten gab. Und dann werden sowohl die Systeme als natürlich auch die Händler belastet. Und dann kann man so ein bisschen, trennt sich immer die Spreu vom Weizen. Und gerade in diesen Zeiten, also ich sag mal so, wir haben auf die DAX-Turbos 2-Cent-Spread, andere 1-Cent-Spread, aber viele sagen uns, naja, auf die 2-Cent-Spread kann ich mich dann auch verlassen. Also ich weiß, der Fair Value ist immer in der Mitte. Ich zahle 1 Cent mehr und 1 Cent weniger, wenn ich verkaufe. Aber ich weiß, das funktioniert dann. Es sind am Ende des Tages die Erfahrungen und du hast auch angehört, wenn mal was schief geht, wie reagiert dann der Kundenservice, wie wird der reagiert? Wir sitzen direkt im Handelsraum, wir haben kein Callcenter, nichts, wenn man bei uns anruft. 3 Meter weiter sitzt der Händler, man kann ihm sofort auf die Schulter klopfen und fragen, was ist denn da los?
Matthias, danke, dass du heute dabei warst und bist.
Ja, vielen Dank, Lars. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht mit dem Podcast, wann ich das nächste Mal zu Gast sein darf.
Immer wieder gerne. Bist du eigentlich eher der Anleger oder der Trader? Wie würdest du deinen Stil bezeichnen? Jetzt lach nicht.
Ja, ich muss ein bisschen lachen, weil ich wäre gerne der Trader. Ich war auch der Trader. Fairerweise muss man sagen, sobald man in der Compliance einer internationalen Großbank und im Handelsraum sitzt, dann ist es vorbei mit dem Traden. Dann ist man nur noch der Anleger. Das schmerzt ein bisschen, mir persönlich, weil ich habe so ein Blut und ich denke mir manchmal, Mensch, da waren gute Chancen. Fairerweise muss man auch sagen, es hat natürlich Hintergründe. Wenn es heiß hergeht an den Märkten, sollte man sich natürlich um die Position der Kunden kümmern und nicht um seine Position. Und deswegen ist es eigentlich auch wichtig, dass man, wie gesagt, so schön mal weniger Skin in the Game hat und das deswegen auch. Das ist vielleicht so ein bisschen die Einschränkung, die man dann mitnehmen muss. Wenn man im Handelsraum sitzt, dann ist man zwar sehr, sehr nah dran, aber darf dann wirklich selber nicht mehr in seinem Depot traden. Da muss man zum Anleger werden. Aber ich sag mal auch, spätestens wenn das Thema Familie, Haus, Hauskredit kommt, reagiert man ein bisschen anders. Ich glaube, wenn man dann irgendwann mal in Rente geht, bin ich ziemlich sicher, werde ich wieder sehr, sehr aktiv da unterwegs sein.
Alles klar.
Vielen Dank, Lars.
Inside GetEx. Was gibt's alles bei uns Internes, was ich euch hier auf diesem Kanal verraten kann? Wir sind umgezogen, es ist passiert. Ende Dezember haben wir den schönen Karolinenplatz gegen die moderne Hopfenpost eingetauscht. Es ist noch nicht alles da, wo es hingehört, aber alle Einheiten, jeder arbeitet eng miteinander zusammen und die Nähe zu den Kollegen und Kolleginnen ist jetzt schon unbezahlbar. Für euch als Hintergrundinformation, der Karolinenplatz 6, in dem bis dato die Börse München, die Bayerische Börse AG und GetEx Exchange residiert haben, war als Stadtvilla der Familie Hutschenreuter, wer kennt sie nicht, Porzellan, Zwiebelmuster und so weiter, die später von Rosenthal aufgekauft wurden, beheimatet im Stil der Neorenaissance des Architekten Ludwig Deigelmeier. Und was dann in den 30er Jahren passierte, das lassen wir mal weg. Auf jeden Fall haben wir es gegen die Hopfenpost eingetauscht, direkt in Bahnhofsnähe, ein neubarocker Bau des Architekten Karl Hocheder, der 1913 als Verkehrsministerium des Kaiserreichs und Bahnpostamt fertiggestellt wurde. Und da es an die Hopfenstraße angrenzte, erhielt das Bahnpostamt den Namen Hopfenpost und war mit einer eigenen U-Bahn-Linie sogar mit dem Hauptbahnhof verbunden, bis in die 50er Jahre. Also wissen, was man nicht braucht, jetzt wisst ihr es trotzdem. Ich fand's interessant. Was gibt's sonst noch bei GetEx? Gestern hat am 16.01. die Jahreseröffnungsbörse stattgefunden in der IHK München und Oberbayern. Es waren 280 geladene Gäste. Ihr seht's mir nach, dass meine Stimme etwas tiefer, etwas anders als gewöhnlich ist. Es war auf jeden Fall eine super Veranstaltung. Außerdem, nächste Woche starten wir mit der Handelszeitverlängerung. Juhu, es ist passiert. Alle Assetklassen außer Zertifikate starten von 7.30 Uhr bis 23 Uhr. Also viel Spaß beim Handeln. Bleibt uns treu. Und ich habe es gespoilert, die GetEx Risk Indizes werden oder sind mit 4 eigenen Wertpapier-Kennnummern ausgestattet worden. Ich arbeite mit Hochdruck dran, dass ihr sie in Kürze in den ersten 2 Monaten des Jahres spätestens auch über unser Chart-Tool auf der Homepage www.getex.de analysieren könnt, verschiedene Indikatoren drüberlegen könnt, verschiedene Kernmärkte, DAX, S&P, was auch immer drüberlegen könnt, um möglicherweise eure Handelsempfehlungen, eure Handelsideen von abzuleiten. Also bleibt dran, seid gespannt, mehr davon im nächsten Podcast.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
Jetzt wird's persönlich, jetzt geht's ans Eingemachte. Matthias, ich habe noch 5 persönliche Fragen an dich, also nicht lang schnacken, einfach raus damit. Hund oder Katze?
Katze.
Meckes oder Burger King?
Wenn, dann Burger King.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Früher Nachteule, heute Frühaufsteher.
Die oder das Nutella?
Dino-Snugart-Creme.
Steak oder Sushi?
Surf and Turf.
Surf and Turf. Und Wein oder Bier schenke ich mir, weil bei dir weiß ich's. Danke dir.
Okay.
Wünsch dir was, dann kriegst du das.
Welche Themen sind für euch interessant? Was beschäftigt euch? Schreibt mir eine Mail, damit ich eure Wünsche in den zukünftigen Episoden dieses Podcasts mit berücksichtigen kann. Und vergesst nicht, mir eure Likes dazulassen. Matthias, was wäre eigentlich ein Thema, was dich interessieren würde?
Also für mich das Spannendste ist eigentlich Money Management, muss ich sagen, weil das ist der Kern. Und das, wir sagen mal so schön, die Lebensversicherung fürs Depot. Jetzt, wir hatten es schon, der Jörg hat gesagt, wir hatten eine Anfängerbörse die letzten 2 Jahre. viele werden dann zu leichtsinnig und Money Management hilft einem einfach, seine Verluste zu begrenzen. Und ich glaube, das Entscheidende, was jeder sich klar machen muss, die Rendite, den Gewinn macht der Markt. Den Verlust kann ich steuern. Ich kann selber entscheiden, ob ich eine Aktie oder eine Position verkaufe oder nicht. Das heißt, das Einzige, was ich selber in der Hand habe, ist der Verlust. Es gibt viele Portfolios, die machen viele Gewinne, aber noch mehr Verluste, obwohl sie vielleicht deutlich weniger Positionen in der Verlustregion haben als in der Gewinnregion, weil einfach, weil sie, wie sagst du schön, die Verluste laufen lassen und die Gewinne mitnehmen.
Danke dir, nehme ich mit. Mein letzter Interviewgast, der Robert Ertl, hat sich gewünscht, dass wir dezidiert auf die GetEx Risk-Indizes und auf Produkte eingehen. Das haben wir heute mit den Open End Turbos gemacht. Danke dir auch für deine Expertise. Wie gesagt, die GetEx Risk-Indizes, bleibt dran, bleibe ich dran, werde ich euch weiter Woche für Woche analysieren. Der nächste Podcast am 5.2. Bis dahin schickt mir bitte euer Feedback, eure Anregungen, lasst mir eure 5-Sterne-Bewertung da und teilt den Podcast gerne. Das war's für heute mit GetEx. Börse aufs Ohr, Episode 2 geht zu Ende und in 14 Tagen geht's weiter. Bis dahin, kommt vorbei, besucht uns in der neuen Hopfenpost in München oder sucht uns am Börsentag in Dresden. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Lars und danke Matthias, schön, dass du da warst.
Vielen Dank fürs Dabeisein und natürlich vielen Dank fürs Zuhören.
GetEx Exchange, so schnell, so günstig, so Börse.